Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mit Massimo Majo, herzlich willkommen. Hier in Deutschland gehen ja gefühlt alle gerade Dune 2 gucken, diesen riesen Science-Fiction-Erfolg der letzten Jahre. Bei uns ein Riesenerfolg. In China gab es eine ganz andere Science-Fiction-Geschichte, die sehr groß war in den letzten Jahren, die hier aber kaum jemand kennt und die jetzt aber vielleicht auch hier groß werden könnte, weil Netflix hat jetzt aus dieser chinesischen Geschichte eine sehr ambitionierte Serie für den Westen gemacht, mit Unterstützung der Game of Thrones-Macher. Ist eine Geschichte, die schon ein bisschen älter ist. 2006 ist sie erschienen in China als Romantrilogie. Die drei Sonnen hat da ziemlich Furore gemacht, wird immer wieder mit Herr der Ringe verglichen, so in seiner Bedeutung für China. Wir wollen auch gleich genauer drüber sprechen mit einem Sinologen und Science-Fiction-Experten darüber, was das genau losgetreten hat in China, welche Rolle diese Drei-Sonnen-Geschichte dort spielt. Erstmal aber schauen wir uns jetzt diese neue Netflix-Adaption an. Three-Body Problem heißt die Serie. Unser Serienkritiker Stefan Mesch hat die gesehen. Stefan, der Roman war wichtig in China, war groß, galt aber immer als unverfilmbar. Was ist denn daran genau unverfilmbar?
Also es sind ja drei Romane und da wurde sehr viel über theoretische Physik gesprochen seitenlang. Also klar kann man sagen, das ist eine große Geschichte, so viele Figuren über Generationen. Wir sind in China in den 60er Jahren während der Kulturrevolution, dann sehen wir eine virtuelle Realität, wir denken über das Leben auf anderen Planeten nach. Aber das ist ja alles verfilmbar und das zeigt die Netflix-Serie auch in diesen typischen Bildern. Das Besondere an den Büchern ist, da sind Figuren, die eigentlich kaum entwickelt sind und die reden jetzt seitenlang über zum Beispiel, wie holen wir ein Elementarteilchen, das zweidimensional ist, in die dritte Dimension, falten es da auf, bauen es zu einem Computer um, falten es eine Dimension zurück und schießen es dann Lichtjahre weit weg. Also wer das faszinierend findet oder wer zum Beispiel Perry Rhodan liest oder so eine Mischung aus Märchen und Quantenphysik mag, solche Denkspiele, diese Leute lesen dann halt 2000 Seiten, aber halt alles eigentlich voll trocken formuliert.
Stelle ich mir gar nicht so leicht vor, sowas voll trocken formuliertes irgendwie dann so aufzuarbeiten, dass da eine spannende Serie draus wird. Wie setzt die Serie denn diese Geschichte um, wenn es eine Geschichte ist?
Im Buch gab es eine chinesische Hauptfigur, so ein ziemlich teilnahmsloser Erfinder und der hat plötzlich schlimme Visionen. Und aus dieser Figur macht die Serie jetzt aber eine ganze Clique in Großbritannien. Also fünf junge Leute, die in Oxford studiert haben, die Oxford Five. Und die merken alle, mit den Gesetzen der Physik stimmt weltweit irgendwas nicht. Und bald ist klar, Aliens sind schuld. Aber die fünf, die reden in der Serie wie so pseudo-coole Hipster vor 10 Jahren. Das heißt, es passiert immer irgendein Quatsch, der physikalisch gar nicht geht. Und dann sagt so eine genervte Figur, boah, fuck, wie random, was ist das für ein Mist? Und das verdirbt die Serie, weil es passiert halt beliebiges Zeug. Und dann nölen so lustlose Figuren, was soll denn das jetzt? Und ich denke beim Zuschauen halt, ja, das frage ich mich auch, was soll das? Also diese Figuren haben leider keinen Bock auf ihre eigene Serie.
Okay, du klingst jetzt nicht so richtig überzeugt von der Serie, würde ich sagen. Das heißt, dann lesen wir eigentlich lieber den Roman, den ursprünglichen.
Nee, also Folge 1 bis 3, die sind viel griffiger als diese 700 Seiten Roman. Und das Buch, das ist so technisch, also es gibt eine Stelle, wo die Figuren im Buch massenhaft Menschen töten. Das fand ich im Buch richtig schlimm, wie leichthin der Autor darüber weggeht. Und die Serie aber, die macht das in Folge 5 dann ganz groß zum Thema. Also man sieht den Angriff, man sieht extra Kinder, die vernichtet werden. Also Folge 5 ist das Highlight, das geht wirklich unter die Haut. Aber mein Tipp wäre halt wirklich, nee, nach Folge 5 einfach wieder aufhören. Also man hatte ja alles echt schon 10-mal gesehen, auch mit besseren Effekten und charmant.
Spannend ist ja, dass das eine chinesische Geschichte ist, die da jetzt so groß verfilmt wird bei Netflix. Und wir sprechen ja auch gleich noch mit einem Sinologen und Experten für chinesische Science-Fiction, wie das denn zusammengeht, irgendwie dieses westliche Publikum und diese chinesische Geschichte. Aber was würdest du denn sagen, nachdem du die Serie gesehen hast? Erfährt man da auch was über China? Spielt es überhaupt eine Rolle, wenn diese Serie
Doch,
eigentlich so
ja, verwestlich nee, auf jeden, ist? Es ist auch einfach toll, so viele Figuren of Color zu sehen. Und so. Das klappt schon. Dem Autor ist wichtig zu sagen, die Wissenschaft bringt uns weiter. Und das ist ja heute voll die wichtige Botschaft. Aber das Buch ist halt von 2006 und im Westen hört man oft Respekt. Ein chinesischer Autor sagt hier offen, wie brutal die Kulturrevolution der 60er Jahre war, die Wissenschaftsfeindlichkeit, die ideologischen Gewaltverbrechen da an den Unis. Aber ich würde jetzt nicht sagen, boah, hier wird toll gezeigt, wie der Kommunismus gegen Forschung wirkt. Es ist mehr wie zum Beispiel bei Indiana Jones, da sind die Nazis die Bösen und hier in Serie und Buch sind die 60er und 70er halt als besonders totalitäre Epoche in China offen gezeigt. Das ist schon gut, aber es wird jetzt niemand sagen, boah, wer Nazis verstehen will, der muss unbedingt Indiana Jones gucken. Also dazu reicht es ja nicht. Also wer Interesse am Buch hat, hat es wahrscheinlich schon gelesen. Wer kein Interesse hat, muss sich nicht extra durchquälen. Und der Autor selber, der hat 2019 gesagt, die Umerziehungslager, in denen diese Uiguren, diese Minderheit, gesperrt sind, die sind eine gute Sache. Also uff.
Ja, okay. Also von dir keine enthusiastische Empfehlung, wenn ich das richtig höre. Aber Netflix hat ja trotzdem ziemlich viel Hoffnung reingesteckt, ziemlich viel Geld investiert. Ist ja, wie gesagt, glaube ich, die teuerste Science-Fiction-Serie, die Netflix je gemacht hat. Wieso ist das denn für Netflix so vielversprechend?
Das Buch war 2014 auf Englisch ein Erfolg. Und das war die Zeit, wo Leute noch ernsthaft gesagt haben, oha, Mark Zuckerberg liest das und Barack Obama allerhand. Also was beschäftigt so mächtige Männer? Man kann sagen, das Buch ermutigt uns, Wissenschaft ernst zu nehmen. Aber man kann auch sagen, es geht um Long-Termism. Also diese Ideologie, dass wir nicht fragen sollten, wie kann die Welt heute so gerecht wie möglich für alle sein, sondern wie kommen wir insgesamt weiter als Menschheit, so auf lange Sicht. Und Long-Termism, das kann heißen, wir müssen schnell das Klima retten, aber es kann halt auch heißen, wir brauchen Flugtaxis, wir müssen den Mars besiedeln und die Leute, nur ganz, ganz wenige Männer wählen dann ganz, ganz wenige so Elite-Auserwählte aus und die retten uns alle dann, oder nee, die retten halt wenige durch so disruptive Innovationen. Also ich persönlich habe eine Serie von 2022 viel mehr ins Herz geschlossen, The Man Who Fell to Earth. Da geht es auch um, wie sollen wir Aliens begegnen, die uns Ressourcen streitig machen. Aber es ist viel wärmer, reifer und hat mir mehr zu denken gegeben. Freebody ist mir halt so die Long-Termism-Serie. Und es gibt da keine große queere Figur, aber Alan Turing. Das ist dieser Computerpionier, der ja in den 50ern für sein Schwulsein vom britischen Staat am Ende in den Suizid getrieben wurde. Der kommt in Free Body Problems vor. Also es gibt eine Figur, die so heißt, eine Randfigur. Und die hat eine Fistelstimme und die sollen wir ganz fies und unsympathisch finden. Und die stirbt und die heißt halt Alan Turing. Also so ist diese Serie. Es ist schon irgendwie prächtige Bilder und so, aber innerlich dieser Kern ist für mich lustlos und schlecht gelaunt. Deshalb klinge ich heute auch mal lustloser als sonst.
Darfst du als Serienkritiker Stefan Mesch über diese neue Netflix-Serie, die ab heute zu sehen ist, Three Body Problem, keine Empfehlung für Stefan Mesch, zumindest nicht für die Serie. Wir wollen uns jetzt aber diesen Stoff trotzdem nochmal genauer anschauen, welche Rolle der in China gespielt hat, warum der in China so groß geworden ist, inwiefern man vielleicht sagen kann, wie chinesische Science-Fiction-Visionen sich von westlichen Science-Fiction-Visionen unterscheiden und auch was das bedeutet, dass Netflix jetzt eine Geschichte aus China so groß macht für den westlichen Markt. Spreche ich jetzt drüber mit dem Sinologen und Mitherausgeber des chinesisch-deutschen Science-Fiction-Literaturmagazins Kapsel mit Felix Meyer-Zufenner. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sie kennen die Vorlage von Three Body Problem ja schon lange, diesen Roman Die drei Sonnen von dem chinesischen Autor Liu Cixin. Was haben Sie denn gedacht, als Sie gehört haben, dass Netflix das jetzt so ganz groß verfilmt? Freuen Sie sich, dass der Stoff jetzt so eine große westliche Öffentlichkeit findet?
Also als Science-Fiction-Fan freue ich mich natürlich immer, dass Bücher dann adaptiert werden. Und die Begeisterung ist natürlich groß. Also das Buch habe ich vor einigen Jahren gelesen, als die englische Fassung rauskam, dann die deutsche. Und ich freue mich.
Ja, wir haben ja gerade schon Stefan Mesch gehört, unseren Serienkritiker, der die Serie schon auch kritisiert und das Buch auch ein bisschen, zumindest so aus dramaturgischer Sicht, sagt er, das sind jetzt nicht so die feinsten Figuren, die da gezeichnet werden, sondern er findet, das ist eigentlich ziemlich technisch, so ein technisches Gedankenspiel, wo es dann darum geht, wie kann man einen Proton auseinandernehmen oder so. Wenn ich richtig verstehe, sehen Sie das ja schon ein bisschen anders. Also ich glaube, Sie mochten diesen Roman ja sehr gerne. Vielleicht können Sie nochmal aus Ihrer Perspektive sagen, was ist das Besondere an diesem Roman, an dieser Geschichte?
Also, na klar, also es gibt sehr, sehr viele Passagen, die wirklich auch technisch sind und es ist möglicherweise auch eine Herausforderung für die Leser, aber das ist bei Hard Science Fiction ist das häufig der Fall. Was aber diese Romantrilogie eigentlich unglaublich interessant macht, ist das ganze Worldbuilding. Also die Schaffung der Welt und Liu Cixin ist tatsächlich auch dafür bekannt, also dass er wirklich fantastische Welten schaffen kann und in diesen neuen Welten seine Romane platziert.
Ist es denn was in der chinesischen Science-Fiction-Welt eine größere Rolle spielt, öfter auftaucht, so ein Technikschwerpunkt?
Der Technikschwerpunkt nicht unbedingt. Also Liu Cixin gilt eigentlich so als ein Hard-Science-Fiction-Autor, bei dem technische Elemente und wissenschaftliche Elemente immer eine große Rolle spielen. Also auch, dass wissenschaftliche Aspekte plausibel dargestellt werden und dann in gewisser Weise eine Rolle für die Geschichten spielen. Es ist aber nicht ausschließlich so. Also das Feld der chinesischen Science-Fiction ist sehr breit. Also neben der Hard-Science-Fiction gibt es natürlich das Gegenstück Soft-Science-Fiction. Was noch weicher als Soft Science Fiction ist, ist dann Porridge Science Fiction. Also bei manchen Elementen, bei manchen Geschichten merkt man möglicherweise gar nicht, dass es sich um Science Fiction handeln könnte oder sollte, dass dann nur so ein ganz kleiner technisierter Element auftaucht, was dann relevant für die Geschichte ist. Aber ausschließlich technisch-wissenschaftlich basierte Texte, nein, das ist nicht der Fall.
Hm. Die Frage, die man sich vielleicht stellt, ist, hat das was mit China zu tun? Also ist das, was ist der Unterschied zwischen einer chinesischen Science-Fiction und einer westlichen Science-Fiction? Kann man das irgendwie so kategorisieren oder gibt es einfach auf beiden Seiten so unterschiedliche Science-Fiction-Geschichten, dass man das eigentlich nicht so sagen kann?
Also tatsächlich die Frage, was chinesische Science-Fiction macht, ist eigentlich die häufig gestellte Frage. Immer schwierig zu beantworten. Natürlich, also die chinesischen Science-Fiction-Autoren, es sind chinesische Autoren, sie sind in China groß geworden und sie schreiben für ein chinesisches Publikum. Man findet häufig Anspielungen auf chinesische Traditionen, chinesische Mythen. Und wenn man vielleicht ein bisschen sich mit China auskennt, merkt man auch schon, dass der chinesische Alltag teilweise auch abgebildet wird. Mhm. Ob das jetzt alles politisch sein soll, weil das ist ja dann immer die Frage, ist chinesische Science-Fiction sehr politisch, ist dahingestellt. Also wir als Leser gehen häufig so ran oder als westliche Leser und alles, was wir aus China lesen wollen, wird von unserer Seite als politisch interpretiert. Viele Autoren sagen explizit, sie wollen nicht als politische Autoren gelten und sie schreiben auch nicht politisch. Was dann Leser, Kritiker, Akademiker reinlesen, ist dann natürlich immer was anderes.
Was würden Sie denn sagen, was die Bedeutung angeht von dieser Geschichte, diese Trisolaris-Trilogie oder eben dieses Buch Die drei Sonnen? Was für eine Rolle spielt das? Wird ja immer wieder verglichen als so wie so ein Klassiker, wie mit so Herr der Ringe vergleichen oder Dune vergleichen. Was für eine Rolle spielt das in China?
Also Liu Cixin hat mit den drei Sonnen eigentlich das geschafft, was vermutlich kein anderer chinesischer Science-Fiction-Autor geschafft hat. Also Science-Fiction so ein bisschen aus dem Schatten geholt und Science-Fiction für eine breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Also Science-Fiction galt lange als Kinder- und Jugendliteratur und mit Liu Cixin haben auch ganz, ganz viele erwachsene Leser quasi Science-Fiction für sich entdecken können. Und tatsächlich ist das auf jeden Fall eine ganz große Neuerung. So, also das hat vorher noch jemand geschafft und nach dem Erfolg, also nicht nur in China, also auch international, ist so eine ganze Liu Cixin-Maschinerie hochgefahren quasi. Also in China, es gab ganz viele Adaptionen, Filmadaptionen, Theateradaptionen, Hörspiele, Spielzeug. Also Liu Cixin erfreut sich immer noch wahnsinniger Beliebtheit.
Dass das jetzt so eine große Netflix-Serie geworden ist, ich glaube, die teuerste Netflix-Science-Fiction-Serie, die Sie gedreht haben, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie ordnen Sie das ein, dass es eine Geschichte aus China ist, die jetzt bei Netflix so groß gemacht wird? Spielt das eine Rolle?
Da kann ich wieder nur aus der Perspektive vom Science-Fiction-Fan sprechen. Also das Buch ist für mich eigentlich toll. Und dafür ist es dann unabhängig, ob es aus China gekommen ist oder nicht. Also es ist eine tolle Geschichte. Tolle Bilder werden dargestellt, beschrieben. Also das ist für mich jetzt in dem Moment ausschlaggebend. Und das ist eigentlich das, worauf ich mich freue.
Ich habe es am Anfang gesagt, Sie bringen ja auch ein Magazin mit raus, Kapselmagazin. Das ist ein Magazin für chinesische Science-Fiction, die dann auf Deutsch übersetzt werden, damit wir sie hier lesen können. Sie übersetzen die auch teilweise, Sie suchen die Geschichten aus. Ich habe so ein bisschen reingelesen, total spannend. Was ist es denn, was Sie an chinesischer Science-Fiction vielleicht besonders fasziniert, dass Sie sich da so rein vertiefen? Also ich höre, Sie sind allgemein Science-Fiction-Fan wahrscheinlich, aber genau, was fasziniert Sie da so genau?
Also das Schöne an der jetzigen Science-Fiction-Szene ist einfach, dass sie unglaublich vielfältig und unglaublich divers ist, was ich vorhin schon gesagt habe. Also es gibt halt nicht nur das eine Hard-Science-Fiction oder Soft-Science-Fiction, es gibt ganz viel, was auch dazwischen ist. Manche Autorinnen sind sehr genreübergreifend und schweifen ein bisschen in den Bereich der Fantasy ab. Also es passiert unglaublich viel und ja, ich habe das Gefühl, dass sich das Genre immer wieder neu erfindet und dadurch, dass so ganz viele neue Leute immer wieder auftauchen, bleibt es einfach spannend. Es sind tolle Geschichten, es sind tolle Bilder, die da entstehen. Und Lukas Dubrow hat damals mit dem Magazin angefangen, quasi auch mit dem Gedanken, dass Genre-Literatur vermittelt werden muss. Und das ist so der Hintergedanke auch von Kapsel. Wir versuchen halt, diese Vielfalt von diesem Feld eigentlich abzudecken. Autoren dann zu finden, die, also jetzt nicht Liu Cixin oder die zwei, drei anderen großen Namen, die es dort gibt. Also es ist für uns ganz wichtig, dass wir da neue Stimmen, junge Stimmen, frische Stimmen dann auch noch finden, die vielleicht möglicherweise an anderen Stellen nicht untergebracht werden können.
Ist das so, dass das eine Szene ist, die wächst in China, wo man sich auch vorstellen kann, dass das dann auch in der westlichen Welt immer mehr solcher Verfilmungen geben wird?
Also die Szene wächst auf jeden Fall in China. Und na klar, also ich würde mich freuen, dass mehr und mehr Leute, mehr und mehr Leser oder mehr und mehr Filminteressierte dann die Möglichkeit haben, noch mehr zu lesen. Also was gerade sehr beliebt ist bei chinesischen Science-Fiction-Autoren, sind so Near-Future-Szenarien. Also Szenarien, die nicht in einer 2000 Jahre entfernten Zukunft spielen, sondern die vielleicht unsere unmittelbare Zukunft betreffen. Und da spielen dann viele Autorinnen mit technischen Elementen, die es jetzt schon gibt, entwickeln die weiter, erfinden die neuen, welche Bedeutung die dann für die chinesische Gesellschaft haben oder für die Gesellschaft allgemein, für die Menschheit allgemein. Künstliche Intelligenz ist natürlich ein großes Thema, was mehr oder weniger damit ja schon verbunden ist. Gleichzeitig gibt es dann auch, je nachdem, Autorinnen, die natürlich von ihrer eigenen Biografie beeinflusst sind. Also beispielsweise haben wir in unserem fünften Heft haben wir einen Text von Liu Yang. Die Grundlage für diese Kurzgeschichte ist ein Zeitexperiment. Und er nimmt eigentlich dieses Experiment als Ausgangspunkt für seine Geschichte und versucht dann quasi die unterschiedliche Zeitwahrnehmung weiterzudenken.
Sagt der Sinologe Felix Meyer zu Fenne über das Kapselmagazin, das chinesisch-deutsche Science-Fiction-Kapselmagazin, das er mit herausgibt, und auch über diese Netflix-Verfilmung dieses großen chinesischen Science-Fiction-Stoffs Three Body Problem. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Meyer zu Fenne.
Vielen Dank.
Unser Kompressor-Podcast, der erscheint jeden Werktag mit neuen Folgen und ist natürlich überall da zu finden, wo es Podcasts gibt.